herzlich willkommen zur Plattform hier bei Radio 4FM auf der 102,6. Wir freuen uns heute sehr, Maria von Welte zu Gast zu haben. An der Technik sitzt Fabiano Nitsch und am Mikrofon ist Ann-Kathrin Melins. Maria von Welte ist Fernsehjournalistin, stellvertretende Vorsitzende bei UNICEF und Buchautorin. Und über all das werden wir im Laufe der nächsten Stunde sprechen. Guten Tag, Frau von Welte, schön, dass Sie da sind.
Hallo, ich freue mich auch.
Ich habe es jetzt gerade schon erwähnt, Sie sind Autorin, Fernsehjournalistin und dann auch noch stellvertretende Vorsitzende bei UNICEF. Da würde mich jetzt interessieren, wie denn Ihr beruflicher Werdegang aussieht.
Also ich mache es in 1,30, das ist die Länge, die in der Tagesschau genehmigt ist. Ich habe als Journalistin angefangen mit 16 bei der örtlichen Tageszeitung. Ich habe volontiert, ich habe studiert. Ich war 9, 11 Jahre bei Tageszeitungen, Boulevardzeitungen. Ich war dann 9 Jahre beim Bayerischen Rundfunk, Hörfunk und Fernsehen. Ich habe 16 Jahre im ZDF gearbeitet und habe dort 2 Formate entwickelt und auf den Sender gebracht und selbst auch moderiert. Dann war ich Studioleiterin in Großbritannien, dann bin ich zur ARD und da war ich jetzt 7 Jahre Direktorin für Hörfunk und Fernsehen im NDR. Und zum Schluss war ich in Tokio ARD-Studioleiterin.
Darf ich denn fragen, was Sie studiert haben?
Politik und Soziologie.
Und was waren das für Formate, die Sie mitentwickelt haben? Was für Sendungen waren das?
Also im Bayerischen Rundfunk habe ich Bayern 3, denke ich mal, zu einem ziemlichen Erfolg machen dürfen. Wir hatten damals 56% Marktanteil, was in der MA ein herausragender Wert damals war. Dann habe ich im Fernsehen mit die Rundschau entwickeln dürfen. Das ist die Nachrichtensendung im Bayerischen Rundfunk unter der Überschrift »Die Bayern brauchen keine Tagesschau, wir haben eine eigene«. Und den Bayern-Report zusammen mit dem damaligen Chefredakteur Heinz Burkhardt, den wir einmal wöchentlich Freitagabend gemeinsam auch moderiert haben. Beim ZDF habe ich ein Frauenmagazin entwickelt, das heißt ML Mona Lisa, das gibt es immer noch, das habe ich 10 Jahre geleitet und moderiert. Dann das Ombudsmagazin Mit mir nicht, Welsers Fälle, das habe ich 4 Jahre entwickelt und selbst auch moderiert und dann war ich Studioleiterin in Großbritannien.
Was war das denn bei ML Mona Lisa? Gab es da irgendwie vielleicht ein Schema, das sich durchgezogen hat? Also was für Themen haben Sie aufgegriffen? Was hat Sie da
Unter der Überschrift, dass Frauen sich genauso wie Männer für alles interessieren, haben wir über alles berichtet. Ich war in allen Krisen- und Kriegsgebieten. Das hat mich auch schon immer sehr bewegt, weil ich finde, dass die Berichterstattung gerade in den Nachrichten aus Kriegsgebieten sehr männlich orientiert war. Sprich, es waren immer die großen Bilder, es war immer Rauch, es waren immer die Dramen, aber selten die Menschen. Und das ist das, was mich am meisten interessiert hat. Wir haben versucht, die Menschengeschichten zu erzählen, gerade auch bei Mona Lisa. Aber es gibt ja unzählige Themen, die auch Frauen betreffen. Und wir hatten 40% Männer als Zuschauer unter der Überschrift, es gibt in diesem Land Männer, die sich für Frauen interessieren.
War es aber so, dass die Zielgruppe eher Frauen waren oder war es schon so ausgerichtet, dass es auch Männer sehen sollten?
Nein, die Zielgruppe waren Frauen. Es gibt im ganzen deutschen Fernsehen außer Frau TV im WDR keine Frauensendung. Das ganze Fernsehen ist überwiegend von Männern produziert. Sie sehen zwar Frauen, die haben aber keinen Einfluss auf die Inhalte, auf die Besetzung von Personen, von Themen, sondern so 92,7% sind die aktuellen Zahlen im privaten und im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, sind die Leitungspositionen von Männern besetzt.
Jetzt habe ich noch kurz eine ganz andere Frage. Wie kommt man denn an den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden bei UNICEF?
Ach, ich war seit 1995 im Komitee von UNICEF. Das Komitee ist so ähnlich wie die Bundesversammlung im Bundestag, die Basis. Und als es zu dieser Krise an der Spitze kam, habe ich mir so überlegt, jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder ich steige da aus und lasse die untereinander sich streiten und das war's dann. Mit einigen Komiteemitgliedern haben wir dann gesagt, nein, wir versuchen das zu retten, das Schiff wieder auf Fahrt zu bringen. Und dann haben wir erreicht, dass es eine außerordentliche Sitzung gegeben hat im April 2008, haben erreicht, dass der gesamte Vorstand zurückgetreten ist, der Geschäftsführer war schon zurückgetreten und haben auf hohem Niveau 1,5 Tage lang diskutiert und die Probleme angesprochen und einen neuen Vorstand gewählt. Und damals wurde ich dann in den Vorstand gewählt. Und dann haben wir uns am Abend zusammengesetzt und haben die Aufgaben innerhalb des Vorstandes, die wir untereinander uns gar nicht kannten, außer Ekindelis Güls kannte ich niemanden, haben wir sie verteilt, je nach Befähigung und Kapazität. Und so ist der neue Vorstand entstanden und jetzt mache ich das 3 Jahre.
Sie engagieren sich aber nicht nur bei UNICEF, sondern auch als Autorin, indem Sie Missstände in Deutschland aufzeigen. Davon erfahren wir aber gleich noch mehr. Jetzt gibt's erstmal ein bisschen Musik. Musik. Plattform hier bei Radio Free FM. Heute zu Gast Maria von Welser, Fernsehmoderatorin, stellvertretende Vorsitzende bei UNICEF und Buchautorin. Frau von Welser, Sie haben Bücher veröffentlicht, die zum Teil auch sehr politisch kritisch und engagiert waren. Beispielsweise Wir müssen unser Land für die Frauen verändern, das in Zusammenarbeit mit Ursula von der Leyen entstanden ist. Wo sehen Sie denn die Missstände?
Oh, wissen Sie, ich lebe schon einige Jahrzehnte in diesem Land. Ich war lange Jahre alleinerziehende Mutter und immer berufstätig, nicht ahnend, wie schwierig das in diesem Land sein könnte. Meine Mutter war auch berufstätig und ich habe immer gedacht, das lässt sich prima umsetzen. Die hat natürlich etwas gemacht. Die hat zu Hause nicht gewusst, ob die Butter im Schrank ist. Wir hatten jemanden zu Hause, der den Haushalt geführt hat. Ich habe immer gemeint, das muss man gemeinsam machen können. Also Kinder, Haushalt, Beruf, muss alles gut gehen und laufen. Und das geht halt gar nicht in diesem Land. Also das ist so ein Punkt. Es gibt keine Ganztagsschulen, es gibt keine Ganztagskindergärten. Das ist ja dann auch das Thema meines vorletzten Buches, die Kinderarmut in Deutschland, die letztlich auch damit zusammenhängt, dass ganz viele alleinerziehende Mütter, ein Drittel der Kinder bei alleinerziehenden Müttern leben von Hartz IV. Und da müsste man dringend ansetzen. Die Steuerklassen muss man ändern. Es ist unfair, dass ich als alleinerziehende Mutter Steuerklasse 1 bin. Ich bin auch noch eine Familie, wenn ich Kinder habe und die erziehen muss und großkriegen muss. Es gibt viele, viele Themen. Es gibt nur in der deutschen Sprache das Wort Rabenmutter. In keiner anderen europäischen Sprache gibt es dieses Wort. Es ist immer noch despektierlich, wenn Frauen Kinder haben und trotzdem nach ihrer Ausbildung wieder in den Beruf zurück möchten. Wir lassen hier ein großes Potenzial an engagierten, gut ausgebildeten, hervorragenden Frauen einfach außen vor. Wir können uns das in diesem Land nicht mehr leisten. Die Frauen machen die besseren Abschlüsse, die besseren Abiturnoten haben sie. Weniger Abbrecherinnen an den Universitäten als die Jungs. Ja, und am Schluss in den Spitzen der Unternehmen, der Aufsichtsräte, der Vorstände, wo sind sie denn da geblieben? Da liegen wir insgesamt bei 6%, in den Aufsichtsräten bei 0,6. Das ist wirklich eine Schande.
Das bedeutet, man kann durchaus sagen, dass Ihre Kritik von eigenen Erfahrungen herführt, oder?
Naja, es ist immer ziemlich hilfreich, wenn man das, was man kritisiert, auch hinterlegen kann mit selbst erlebten Geschichten. Aber das ist nicht der Grund. Ich meine, wenn man sein Hirn einschaltet, sieht man ja, wo es fehlt.
Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit mit Ursula von der Leyen?
Ich war beim NDR ja Direktorin und da war Frau von der Leyen gerade Sozialministerin in Niedersachsen gewesen. Der NDR ist ja eine Vierländeranstalt, Niedersachsen, Stadtstaat Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Und ich habe damals so an der Anlehnung an Mona Lisa immer noch einmal im Jahr eine Frauensendung gemacht. Einmal im Jahr eine größere Dokumentation, klug, stark, weiblich habe ich es genannt. Und da habe ich Frauen porträtiert, die mir aufgefallen sind. Margot Kessmann zum Beispiel oder Eske Nannen und auch eben Ursula von der Leyen. Und so sind wir einander näher gekommen. Und da entstand das Buchprojekt, wobei dieses Buchprojekt von mir natürlich geschrieben wurde und mit Interviews mit Frau von der Leyen, mit Frau Kessmann, mit einigen anderen starken Frauen noch angereichert worden. Also Frau von der Leyen hat Interviews gegeben zu diesem Buch, aber geschrieben habe ich.
Ihre Kritik oder auch die Wünsche, die Sie haben, kann man die irgendwie vielleicht noch zurückführen auf die zweite Frauenbewegung der 60er Jahre oder sind das Ihre ganz eigenen Vorstellungen?
Die zweite Frauenbewegung der 60er Jahre, ich meine, die 68er meinen Sie natürlich, die lila Latzhosen und so weiter, hat natürlich sehr geholfen, weil sie bewusst gemacht hat, weil da viele, viele starke Frauen zusammengestanden sind. Ich habe auch immer stark gekämpft oder gegen den Paragraphen 218. Ich finde, jede Frau muss das selbst entscheiden. Wenn schon Männer nicht bereit sind zu verhüten, ob sie ein Kind ernähren kann, ob sie es bekommen kann oder nicht. Das war ja damals einer der ganz großen Kritikpunkte, wie die Frauen auf die Straße gegangen sind unter der Überschrift »Mein Bauch gehört mir«. Also diese Frauenbewegung des Feminismus hat viel bewusst gemacht und viel bewegt und ist ganz wichtig. Ob ich mich deswegen so entwickelt habe, weiß ich nicht. Ich bin jetzt nicht unbedingt dafür auf die Straße gegangen. Aber ich habe als Journalistin immer erkannt, wo die Fehler liegen. Und ich finde, eine Aufgabe des Journalisten ist, den Finger draufzulegen, wo es weh tut.
Sie haben auch eine recht provokante These fast schon aufgestellt in einem Ihrer Bücher. Die Weisheit ist weiblich. Wie begründen Sie die Aussage?
Das ist mein neuestes Buch. Das ist letzte Woche erschienen bei Herder. Herder wollte ein Buch zum Thema Weisheit haben und ich habe ein paar Tage nachgedacht und habe dann zurückgeschrieben. Also Weisheit alleine ist sehr, sehr schwer. Aber habe ich gedacht, man könnte doch einfach mal die These aufstellen, Weisheit ist weiblich, und belegen, wo die weiblichen Punkte bei Männern und Frauen dazu führen, dass sie kluge, weise Entscheidungen treffen, dass sie ein sogenanntes weises Leben führen. Es hat nichts mit den sogenannten weisen Frauen des Mittelalters zu tun. Das waren weise Frauen, die wiese Frau, die ein Wissen hatte. Die hatte das medizinische Wissen um den Frauenkörper, um Geburt, Verhütung, all diese Dinge. Bei mir geht es eher um Menschen, die Vorbildhaftes gelebt haben, Besonderes bewirkt und bewegt haben. Auch natürlich um die Frage, warum sämtliche Religionsgründer männlich sind.
Da wollte ich jetzt gerade auch noch drauf eingehen, und zwar sind Sie selbst konvertiert vom evangelischen zum katholischen Glauben. Sie haben jetzt gerade schon von Verhütung und so gesprochen. Warum haben Sie das gemacht, wo ja eigentlich gerade da die Sachen vertreten werden, die Sie selbst kritisieren?
Naja, ich bin katholisch aufgewachsen, in einem katholischen Umfeld, und bin katholisch sozialisiert, und ich wollte immer irgendwo wieder zum katholischen Glauben zurück. Und die Konversion, zu der hatte ich dann später erst Zeit, da braucht man ja ein oder zwei Jahre auch für die Gespräche, um das Ganze vorzubereiten und das dann das Ganze zu vollziehen. Und ich habe kein Problem, in der katholischen Kirche zu sagen, was ich denke. Ich bin der Meinung, Frauen sollten Priesterinnen werden dürfen. Ich bin der Meinung, der Zölibat sollte beendet werden. Ich halte das für unmenschlich. Ich halte auch Priester, die verheiratet sind, für noch sehr viel besser geeignet, als Priester zu wirken, wenn sie einen Einblick haben in Familienleben, in gemeinschaftliche Leben mit Frauen. Deswegen sehe ich da keinen Konflikt.
Wir werden gleich im nächsten Blog noch weiteres erfahren über die Werke von Maria von Welser. Davor hören wir jetzt aber noch ein klein wenig Musik. Wir sind immer noch bei der Plattform hier auf der 102,6. Und mir gegenüber sitzt Maria von Welser. Zuletzt haben wir über ihr neuestes Buch Die Weisheit ist weiblich gesprochen. Und jetzt würde ich gerne auch auf weitere ihrer Werke eingehen. Sie zeigen in ihren Büchern auch ganz deutlich Missstände auf, die von der Regierung auch viel zu wenig beachtet werden. Zum Beispiel bei Leben im Teufelskreis, Kinderarmut in Deutschland. Geht es, wie der Titel schon sagt, um Kinderarmut? Was hat Sie denn dazu bewegt, dieses Thema aufzugreifen?
Ich kam aus Großbritannien nach Hamburg zum NDR, und ziemlich bald ist da ein Kind verhungert in einem Stadtteil, ein Stadtteil, den ich noch gar nicht kannte, den übrigens viele meiner Kolleginnen und Kollegen im Sender auch gar nicht kannten. Und als wir dort recherchiert haben, haben wir festgestellt, dass da jeden Mittag rund 100 Kinder anstehen an einem Mittagstisch, weil sie kein Mittagessen bekommen zu Hause, zum Teil auch gar nicht gefrühstückt hatten. Und dann haben wir dann noch weiter recherchiert und haben eine Dokumentation für die ARD dort gedreht, die hieß Schattenkinder. Drei Kinder begleitet und deren Geschichten erzählt. Da so eine Sendung sich aber meistens, wie man so schön sagt, wegsendet und dann wirklich weg ist, wie man in Hamburg auch das nennt, habe ich mir gedacht, ich möchte gerne mit diesen Kindern ein bisschen näher in Kontakt kommen und deren Geschichten erzählen. Ich habe dann ein Jahr lang diese Kinder begleitet. Wie sagte neulich einer bei einer Podiumsdiskussion, wie muss man sich das denn da vorstellen? Sind sie immerhin hinter denen hergelatscht? Und also ich bin natürlich nicht hinter denen hergelatscht, aber ich habe versucht, Vertrauen aufzubauen, mit ihnen zusammen zu sein, mit ihnen nach Hause zu gehen, was ein großer Schritt für die Kinder war, dass sie mich mit nach Hause genommen haben, und habe die Geschichten erzählt. Es sind zwei Schwestern und ein kleiner Junge, der heute 15 ist, die jeweils Hartz-IV-Kinder sind, also zu diesen jedem fünfte Kind in Deutschland von Hartz IV zu diesen Kindern gehören, 2,5 Millionen. Kein Land in Europa hat so viele Kinder, die in Armut leben. Und dann habe ich eben erzählt, wie ihr Alltag aussieht, was sie denken, was sie fühlen, wie sie versuchen weiterzukommen. Der eine Junge hat dann ein Angebot des Jugendamtes angenommen, ist eine Jungen-WG gezogen, hat seine Mutter verlassen, weil er eben gute Schulnoten haben wollte, weil er lernen wollte, weil er, wie er so nett sagte, eines Tages auch eine eigene Familie ernähren möchte.
Sie haben gerade schon von Zahlen gesprochen. Wie viel sind es denn genau, wissen Sie das, die hier in Deutschland unter Armut leiden?
Ja, 2,5 Millionen. Und dafür ist ja nun auch dieses Bildungspaket von Frau von der Leyen, der Sozialministerin, aufgelegt worden. Nur ich habe mir das mal das letzte Wochenende genau angesehen. Dieses Bildungspaket ist natürlich auch eine gewisse Augenwischerei und ein Verschiebebahn. Auch es sind 1,7 Milliarden Euro. Das ist eine unglaubliche Summe. Das bedeutet rund 600 Euro pro Kind im Jahr, 57 Euro im Monat. Aber das, was die Kommunen bisher geleistet haben für diese Kinder, geben die sofort auf, weil sie jetzt über das Bildungspaket das Geld bekommen. Also ist deswegen nicht eine Verbesserung der Situation. Das Bundesverfassungsgericht hat ja ein Urteil gesprochen vor 337 Tagen genau und hat gesagt, das bisherige Hartz-IV-Gesetz ist nicht verfassungsträchtig. Und da muss man dringend etwas vor allem für die Kinder, für die Situation der Kinder ändern. Sie müssen eine soziale Teilhabe am Leben haben. Sie müssen ein menschenwürdiges Dasein führen können. Unter anderem eben an Klassenausflügen teilnehmen können. Musikunterricht, je nach Begabung, oder Sport, in Sportverein gehen können. Natürlich muss es Mittagessen geben. Das hat man jetzt versucht, mit diesem Bildungsplaket alles zu lösen. Aber das ist eine sehr halbseitige Lösung geworden, weil verschiedene Punkte einfach nicht eingehalten werden. Zum Beispiel sagt man, es wird also der Klassenausflug, der Tagesausflug in der Schule, die Mitgliedschaft im Sportverein, im Musikunterricht wird anerkannt. Anerkannt heißt, es wird bezahlt? Ich glaube nicht. Dann spricht man an anderer Stelle in diesem Bildungspaket von 30 Euro im Monat, im Jahr für dieses Kind, für diese Pakete. Von 30 Euro können Sie gerade mal Mitglied im Sportverein sein, aber keinen Musikunterricht nehmen zum Beispiel. Dann sagt man, jedes Kind bekommt ein Mittagessen. Aber dieses Mittagessen laut Vertrag bekommen nur die Kinder, die sowieso schon in Kindergärten und Ganztagsschulen gehen, wo ein Mittagessen angeboten wird. Dann wird aber vom Regelsatz, vom Hartz-IV-Regelsatz, noch 1 Euro pro Essen von ihnen abgezogen. Es bleiben ihnen am Schluss mit dieser ganzen Berechnung, und ich habe mich da wirklich mal hingesetzt, 2,55 Euro am Tag für ein Essen. Davon kann man kein Kind ernähren. Das ist also unglaublich. Ich denke, diejenigen, die sich intensiv mit der Thematik beschäftigen, müssen wieder zum Bundesverfassungsgerichtshof gehen.
Das bedeutet, das Problem ist ganz klar, dass einfach zu wenig Geld investiert wird.
Wir machen hier große Fehler. Die OECD sagt, wir geben sehr viel Geld aus für Kinder und Familien in Deutschland, angeblich 484 Milliarden. Ich weiß nicht, wie sich diese Zahl genau zusammensetzt, aber sie sagen, wir machen es falsch. Wir geben es in 150 verschiedene Töpfe und wir investieren es falsch. Es gibt zum Beispiel das Eheglattensplitting. Es betrifft schon 22 Milliarden Euro. Wenn man das streichen würde, es bekommen ja auch Ehepaare ein Eheglattensplitting zuerkannt, die gar keine Kinder haben. Das ist die falsche Investition und der falsche Weg. Das könnte man zum Beispiel sofort mal streichen. Ich finde, wir bräuchten verpflichtend Ganztagskindergärten, Ganztagsschulen und Kinder, die unter der Armutsgrenze leben müssen, an diesen Schulen teilhaben können, ohne dass sie zusätzlich Geld bezahlen müssen.
Haben Sie denn noch mehr Ansätze oder Ideen, was man noch besser machen könnte?
Ich finde, alle Kinder müssen Zugang zur Bildung haben. In allen Bundesländern ist das unterschiedlich geregelt. Ich weiß nicht, wie das hier in Baden-Württemberg ist. Aber in Hamburg müssen Kinder Schulgeld bezahlen für Bücher. Du kannst natürlich einen Antrag stellen, den muss der Vater, die Mutter unterschreiben. Meistens leben diese Kinder ja bei Alleinerziehenden. Meistens sind es ja nicht dann die Frauen, 92% der Alleinerziehenden sind die Mütter. Dann muss der Direktor und der Schullehrer diesen Antrag unterschreiben und dann muss das zum Amt gehen. Das ist für viele sehr, sehr mühsam und auch sehr deprimierend, wenn man solche Wege gehen muss. Ich finde, Kinder müssen Zugang zu Bildung haben, denn das ist die einzige Chance, die wir ihnen eröffnen können.
Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Kann sich da vielleicht Deutschland auch noch was von anderen europäischen Ländern abgucken?
Naja,
läuft
klar.
Es da besser?
Viel besser. In Großbritannien, da habe ich gelebt, ich weiß es auch von Frankreich, gibt sehr viel weniger Geld aus für Familien und Kinder. Die Kinderarmut liegt dort bei 2%, bei uns bei 16%. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Wir sind das reichste europäische Industrieland. Das ist unglaublich.
Gibt es irgendwelche Möglichkeiten für jeden Einzelnen, da was dagegen zu tun? Kann man da irgendwie helfen?
Naja, also man kann natürlich helfen. Was der Staat nicht tut, kann man überbrücken. Ich finde, vieles ist Aufgabe des Staates. Aber zum Beispiel, wenn die Kleiderkammern bei den Tagesstätten, bei den Mittagstischen leer sind, meistens schon im Oktober vor dem Winter, kann man mal in den eigenen Schrank gucken, was man ein Jahr lang nicht getragen hat, kann da gut hin, finde ich. Man kann sich vielleicht auch engagieren, wenn man nachmittags Zeit hat und kann in so einer Mittagsstätte nachmittags Nachhilfeunterricht geben, mit den Kindern spielen, mit ihnen basteln, mit ihnen irgendwas machen. Ich habe da so nett erlebt, das gibt es Frauen, die kommen einmal die Woche Freitag und machen mit den Kindern Perlengestecke, Perlen, Ohrringe, Ketten und so weiter. Dann haben die Kinder etwas zum Verschenken. Die haben auch nichts, wo sie einem anderen eine Freude machen können. Das sind alles so Kleinigkeiten. Ich finde, jeder, der sich Gedanken macht und etwas tun möchte, der findet da einen Weg. Es ist so viel Platz.
Gibt es da von UNICEF irgendwelche Projekte, wo Sie vielleicht auch mitwirken?
Nein, UNICEF ist das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Das dürfen wir nicht vergessen. Mhm. Die Aufgabe von UNICEF ist, Kindern in den sogenannten Ländern der Dritten Welt, in den Südländern zur Seite zu stehen, in Krisen- und Kriegssituationen. Deswegen hat man in diesen ganzen Ländern lokale UNICEF-Basen, wo Menschen festangestellt bei UNICEF sind und Decken vorhalten und Lebensmittel vorhalten und Pakete vorhalten, die helfen, wenn es zu einem Unfall oder zu einer großen Katastrophe kommt. Das ist die Idee von UNICEF. In Deutschland macht UNICEF sogenannte Advocacy, also sprich, wir engagieren uns für die Rechte von Kindern. Wir sind der Meinung, Kinderrechte gehören ins Grundgesetz. Das ist unglaublich, dass wir in diesem Land die Kinderrechte im Grundgesetz haben. Österreich hat es selbstverständlich im Grundgesetz. Jedes Kind hat aus meiner Sicht das eigene Recht und gehört nicht in einen Familienverbund, sondern ein eigenes Recht muss ein Kind haben.
Heute Abend wird Maria von Welser im politischen Salon im August-Theater weiteres zu diesem Thema berichten. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Davor gibt's noch mal ein bisschen Musik. Die Plattform hier bei Radio Free FM. Bei uns zu Gast ist Maria von Welser. Und ich würde jetzt gerne noch mal auf Ihre Sendung beim ZDF Mona Lisa zu sprechen kommen. Können Sie uns ein paar Beispielthemen geben?
Oh mein Gott, ich habe das 10 Jahre gemacht, jeden Sonntag. Das sind 48 Sendungen im Jahr. Also da kann ich jetzt gar nicht sagen, das sind jetzt ein paar Beispielsendungen. Aber es gab vielleicht ein paar Sendungen, die Menschen noch mehr in Erinnerung sind. Das war, denke ich, einmal eine Sendung, als wir beweisen mussten, dass es tatsächlich im Krieg auf dem Balkan zu Massenvergewaltigungen geplant gekommen ist. Dass also die serbische Soldateska das Ziel hatte, Frauen vor den Augen ihrer Partner, ihrer Kinder, ihrer Eltern zu vergewaltigen. Der Mazowiecki, das war der damalige Ministerpräsident aus Polen, hat später dann nochmal hochgerechnet und das der Kommission auch mitgeteilt, das waren wohl mindestens 50.000 Frauen. Wir haben die ersten Interviews damals in den Flüchtlingslagern in Zagreb gemacht und ich bin dann sehr bald, als es zum ersten Mal ging, nach Sarajevo hineingegangen in den Krieg. Das ist nicht so ganz einfach gewesen. Die verschiedenen Nationen haben ja eine Luftbrücke aufgebaut, 3 Jahre, damit diese 300.000 Menschen in Sarajevo überleben. Damit haben sie Decken und Holz, es war alles abgeholzt rund um Sarajevo, Lebensmittel, Wasser, alles dorthin transportiert. Und bei dieser Luftbrücke habe ich meinen Mann kennengelernt. Der hat die NATO-Luftbrücke damals aufgebaut. Und wir konnten nicht gleich fliegen. Es war einmal Nebel über diesen Berg Igman nach Sarajevo runter. Und zum anderen hatten gerade die Serben den Norwegern einen Flügel vom Flugzeug abgeschossen. Also war auch so ein bisschen eine schwierige Situation. Die Deutschen sagten, wir haben Sicherheitsvorkehrungen, wir können nicht fliegen. Aber die Briten haben dann gesagt, sie würden uns rübernehmen. Und da saß ich eben 7 Stunden dann im Metallcontainer mit meinem zukünftigen Mann gegenüber. Der wusste es noch nicht und ich auch noch nicht, was sich daraus ergeben würde. Und das war sicherlich eine Sendung damals, die ich begonnen habe mit dem Satz, guten Abend, meine Damen und Herren, ich fürchte, es wird kein guter Abend werden. Weil wir eben das belegt haben, dass es tatsächlich zu diesen Massenvergewaltigungen gekommen ist. Wir haben aufgrund dieser Sendung sehr viele Spenden eingenommen, 1,8 Millionen D-Mark damals, ohne je zu Spenden aufgerufen zu haben. Das war unglaublich. Wir haben einen Hilfsfonds gegründet, Hilfsfonds vergewaltigte Frauen, und haben diese Gelder alles 1:1 bis auf den letzten Pfennig in Frauenprojekte dann in Bosnien später investiert. In Projekte auch, die Monika Hauser, die spätere Friedensnobelpreisträgerin, dort initiiert hat, um Frauen psychotherapeutische Hilfe zukommen zu lassen, um sie wieder zu stützen, um ihnen einen Weg ins Leben wieder zurück zu ermöglichen. Also das war schon damals, denke ich mal, eine Sendung, die auch sehr im Bewusstsein der Menschen geblieben ist. Aber ich denke auch, dass Ruanda sehr aufbewegend war. Ich war damals mit eines der ersten Kamerateams bei dem Massaker in Ruanda, was ganz schlimm war. Ich war in Tschetschenien im Krieg, wo wir eben damals auch aufgezeigt haben, wie da die Fronten aufeinanderprallen. Hier eine russische Kindersoldateska. Diese russischen Soldaten waren Kinder. Ich war erschüttert, ganz erschüttert. Und auf der anderen Seite eben die Tschetschenen, die übrigens zu 60% auch Russen waren, aber die eben dann auf der anderen Seite versucht haben zu kämpfen, und die Stadt selbst, Grosny, und die anderen Städte zerstört, wie mir alle bestätigt haben, die noch Erinnerungen hatten, wie Stalingrad. Das war unglaublich. Inzwischen ist ja alles wieder aufgebaut.
Wie nehmen Sie sowas denn auf, wenn Sie dort sind und eigentlich direkt nicht viel machen können? Was machen Sie?
Ich bin Journalistin und ich berichte. Und das hält mich natürlich auch. Das ist für mich mein Muster und mein Raster, was mich das alles gut ertragen hält. Ich weiß noch, dass in Sarajevo alle so 5 bis 7 Minuten irgendeine Granate explodiert ist oder jemand geschossen hat. Diese Sniperschützen haben ja Provisionen dafür bekommen, wenn sie auch Journalisten getroffen haben. Und man musste immer ganz, ganz schnell über die Straßen fahren, also rasen, und durfte ja nicht außerhalb der Ausgangssperre überhaupt noch rausgehen. Und viel, viel später danach, an Silvester, weiß ich noch gut, als die Raketen in die Luft geschossen sind, da fing ich dann zu weinen an. Da hat es mich dann gepackt. Also in der Zeit dort bin ich gut zurechtgekommen. Aber danach, das vergisst man natürlich nicht.
Ist das jetzt genau das, was Sie machen wollten, als Sie beschlossen haben, Journalistin zu werden? Oder haben Sie sich das anders vorgestellt?
Ich habe nie in meinem Leben eine Langzeitplanung gehabt. Ich habe immer da, wo ich war, das gerne gemacht. Und da wollte ich eigentlich das umsetzen unter der Überschrift, ich bin Journalistin, die Geschichten liegen auf der Straße. Und wie ich jetzt in Japan war und ich zurückkam und die Kollegen der ARD sagten, so viel hatten wir nie aus diesem Gerichtsgebiet, jetzt mal unabhängig von dieser grauenvollen aktuellen Entwicklung, dann freue ich mich, weil ich denke, die Geschichten liegen wirklich auf der Straße, man muss nur hingucken.
Wie nehmen Sie sowas jetzt auf, wie aktuell gerade in Japan, wenn Sie denken, das sind Ihre Kollegen gerade?
Ach, das macht mich ganz fertig und ich bin ganz, ganz traurig. Und was auch natürlich einen großen UNICEF-Zusammenhang hat. Die größten Spendenaufbringer der Welt bei UNICEF sind die Japaner immer gewesen. Die zweitgrößten waren die Deutschen. Und wir haben enge Beziehungen dadurch, dass wir uns ja auch immer wieder treffen mit den Nationalkomitees. Und besonders Togo-san, so heißt der. Der Vorstandsvorsitzende von UNICEF, der ist mir sehr ans Herz gewachsen und wir schicken uns E-Mails, aber auch die Producerin, mit der ich in Tokio zusammengearbeitet habe, das Team, die Sekretärin, der Fahrer, das macht mich sehr, sehr traurig. Und es gibt immer noch 100.000 Kinder, die ohne Eltern in irgendwelchen Hallen, Turnhallen und so weiter, darauf warten, dass man für sie ihre Eltern oder Angehörige wiederfindet. Das ist eine ganz furchtbare Situation.
Können Sie da von UNICEF irgendwas bewirken, um den Kindern zu helfen?
UNICEF geht dorthin und versucht, diese Kinder aufzuschreiben, versucht, ihrem herauszubringen, wo sie genau herkommen, wo vielleicht noch Verwandte sein könnten, die Eltern aufzufinden. Es gibt ja auch 240.000 Erwachsene, die noch ohne Zuhause irgendwo untergebracht sind, die aber die Gegend nicht verlassen wollen, weil sie eben sagen, nur wenn ich da bin, dann kann ich auch vielleicht noch Angehörige und Verwandte finden, vielleicht meine Kinder finden. Man, glaube ich, stellt es sich nicht vor, wie schrecklich das ist für die Menschen dort. Sie tun mir so, so leid und ich bin sehr, sehr traurig und betroffen.
Wir machen jetzt noch mal ein bisschen Musik und werden gleich noch mal auf den heutigen Abend zurückkommen, wenn Maria von Welser im August-Theater in Neu-Ulm sein wird. Plattform hier bei Radio Free FM. Hier bei uns ist heute die Journalistin Maria von Welser und sie wird heute Abend auch im August-Theater zu sehen und hören sein und über ihr Buch Leben im Teufelskreis Kinderarmut in Deutschland berichten. Frau von Welser, was erwartet die Gäste da heute Abend im August-Theater in Neu-Ulm?
Oh, ich bin gespannt. Ich werde dort sein mit Ekin Delius-Göz, der Bundestagsabgeordneten, die auch mit im Vorstand von UNICEF sitzt. Und soweit ich weiß, ist das eine Veranstaltung von Ekin. Und sie hat mich gebeten, mit ihr über Kinderarmut in Deutschland zu diskutieren. Ihr Thema sind ja Kinder in diesem Land auch. Da hat sie sich immer sehr engagiert dafür. Und ich werde ein bisschen lesen aus meinem Buch. Und dann werden wir Fragen der Hörer und Hörer beantworten, der Zuschauer und Zuschauer. Und auch nochmal miteinander über die Thematik reden.
Das bedeutet durchaus, dass der Zuschauer die Möglichkeit hat, sein Interessengebiet zu erweitern, ihn Fragen zu stellen?
Ja, natürlich. Ja. Das finde ich ganz wichtig, dass man in Kommunikation spricht, in einen Dialog kommt. Ich denke, es gibt viele Fragen. Und ich habe bei allen Lesungen, die ich jetzt seit erstaunlicherweise 4 Jahren in Deutschland mache, ich habe wirklich gedacht, dass das Thema nach einem Jahr erledigt ist. Nein, es ist immer noch ein Thema, dass die Menschen sehr bewegt sind und immer noch Fragen haben und denken, das kann doch wohl alles nicht wahr sein. Ich habe wirklich gehofft, dass das Bildungspaket mit 1,7 Milliarden Euro eine Besserung bringt. Tut es nicht.
Was bedeutet das denn für Sie bei so einer Gelegenheit, Ihr Bedürfnis oder Ihr Anliegen an mehr Menschen zu tragen?
Könnten Sie mir die Frage nochmal übersetzen?
Ich meinte einfach, was es für Sie persönlich bedeutet, dass Sie so eine Möglichkeit haben, jetzt hier Ihr Anliegen an andere Menschen weiterzugeben. Also praktisch, ob Sie die Hoffnung haben, dass sich dadurch was bessert, dass mehr Engagement und mehr Handeln bei den Zuhörern dadurch entsteht.
Also ich bin ein Vertreter von Step by Step und auch von im kleinen Kreis etwas bewegen. Und jeder Einzelne, den ich sensibilisieren kann für die Thematik, der sich vielleicht da, wo er dann wieder tätig ist, dafür einsetzt, dass sich da etwas ändert, der weiß, dass das ein Drama in diesem Land ist, da ist schon ganz viel gewonnen. Und natürlich erreichen Sie mit Fernsehsendungen sehr viel mehr Zuschauer. Die Sendung damals Schattenkinder hatte 800.000, was sehr viel ist. Aber dennoch denke ich, überall da, wo man hingeht und mit Menschen in Kontakt kommt und sie sensibilisieren kann, da ist schon was bewegt.
Das war es dann auch schon fast wieder mit der Plattform hier bei Radio Free FM auf der 102,6. Zu Gast war Maria von Welser, Fernsehjournalistin, stellvertretende Vorsitzende bei UNICEF und Buchautorin. Sie wird heute Abend ab 20 Uhr im August Theater ihr Buch Leben im Teufelskreis Kinderarmut in Deutschland vorstellen. Durch den Abend wird Ekin Dilligös führen, ebenfalls Mitglied im Vorstand bei UNICEF. Frau von Welser, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen einen interessanten Abend heute und auf Wiedersehen.
Ich danke Ihnen. Tschüss.
Am Mikrofon war Ann-Kathrin Millens und zur Unterstützung an der Technik war Fabiano Nitsch mit im Studio, der auch die Musikauswahl getroffen hat. Wir verabschieden uns. Einen schönen Abend noch.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.